Der Dana Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dana. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen.
Herzlich willkommen zum Dana Business Podcast. Mein Name ist Alice Dana und Thema heute Best of Selbstmanagement.
Der Status quo.
Viele beginnen das neue Jahr mit dem Vorsatz, dieses Jahr werde ich endlich strukturierter, aufgeräumter und so weiter. Ich dachte, das ist ein guter Zeitpunkt, um einen Podcast zu machen, wo ich viele Themen zusammenfasse, die ich schon in anderen Podcasts in den vergangenen Jahren zum Thema Selbstmanagement gemacht habe, sodass Sie nochmal gesammelt einen Überblick bekommen, was kann man eigentlich tun? Und wenn ein Thema Sie besonders interessiert, können Sie auch gerne in eine alte Podcast-Folge nochmal reinhören und dann nochmal tiefere Informationen bekommen.
Der Ansatz.
Warum eigentlich am Selbstmanagement arbeiten? Diese Selbstoptimierung, ist sie nicht eigentlich total blöd? Für mich geht es beim Selbstmanagement wirklich darum, hinzukommen, klare Entscheidungen zu treffen und wirklich wieder selbstbestimmt zu arbeiten. Die meisten haben nämlich zunehmend in unserer Gesellschaft das Gefühl, sehr fremdbestimmt zu sein. Das heißt, Aufgaben, Themen und alles prasselt die ganze Zeit von außen auf einen ein und ich bin nur noch am Hinterherhechten und am Abarbeiten, aber eine Selbstbestimmtheit oder eine Entscheidungsfreiheit, was mache ich eigentlich wann, geht komplett verloren. Und dieser Verlust, der führt eben zu so einem massiven Stress, dieses Gefühl, getrieben zu sein und nicht mehr selber bestimmen zu können, was mache ich eigentlich wann. Und meistens beginnt es dann, dass man anfängt aufzuräumen und erstmal wieder eine Klarheit zu schaffen. Und dazu empfehle ich auch sehr, also wirklich auch wieder zu schauen, ist mein Büro aufgeräumt, ist mein Rechner aufgeräumt, um überhaupt eine Klarheit in diese Arbeitsstruktur zu bekommen. Um dann aber eben auch diese Arbeitsstruktur mit Leben zu füllen und eben wieder diese Selbstbestimmtheit zu gewinnen. Nur wie komme ich jetzt dahin? Da werde ich bei den Lösungen die Ideen geben.
Die Lösung.
Ein Thema, was ich im Podcast immer wieder angeschaut habe, ist das Thema mit Visionen und Zielen. Ich habe es jetzt gerade im letzten Jahr in Bezug auf Unternehmen gemacht, aber das bezieht sich natürlich auch auf einen selbst als Individualperson. Das heißt, es lohnt sich durchaus, damit auseinanderzusetzen, was ist eigentlich meine Vision? Wo will ich hin? Wo geht mein Weg hin in 5 Jahren, in 10 Jahren, um eine Vision zu entwickeln? Eine Vision unterscheidet sich von dem Ziel dadurch, dass sie sehr viel vager formuliert ist und noch wirklich Raum gibt für das, was ich Leben dazwischen nenne. Aber es gibt eine sehr klare Richtung vor, in die ich mich bewegen möchte in meinem Leben. Habe ich eine Vision definiert, dann geht es darum, diese Vision in Ziele runterzubrechen, zu schauen, wenn ich das in 5 bis 10 Jahren erreicht haben möchte, was bedeutet das für dieses Jahr? Was sind meine Ziele für dieses Jahr? Und was bedeutet das für diesen Monat, diese Woche oder diesen Tag? Und das klingt jetzt natürlich sofort nach einer Menge Ziele und die können total überfordern. Deswegen bin ich hier sofort Verfechterin dessen, wieder zu reduzieren. Und zwar nach dem Credo, nicht mehr als 3. Das heißt, wirklich immer wieder zu schauen, was sind die 3 Ziele für dieses Jahr, die wirklich für mich einen Unterschied machen? Was bedeutet das für diesen Monat und diese Woche? Und auch hier nicht mehr als 3 und auch 3 Tagesziele nur zu definieren. Weil habe ich nur 3 Ziele, dann ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass ich die hinbekomme. Ziele kann man einmal nutzen, um zum Beispiel Routinen zu definieren, also gerade die Tagesziele. Das heißt, ich könnte mir als Monatsziel setzen, dass ich eine Routine definiere, regelmäßig Sport zu machen. Und dann kann ich mir 5 Tage die Woche hintereinander das Tagesziel setzen, eine 1/2 Stunde Sport zu machen. Damit habe ich zwar jetzt 1 der 3 Ziele für eine Zeit lang blockiert, aber irgendwann etabliert sich die Routine und dann brauche ich es nicht mehr als Tagesziel und kann das Tagesziel wieder für was Neues nutzen. Oder aber ich kann das Tagesziel natürlich für sehr wichtige Aufgaben nutzen, aber eben auch manchmal für Ansagen wie eine gute Mittagspause zu nehmen, weil mein Tag sowieso übervoll ist mit Meetings. Das heißt hier immer wieder auch zu schauen, was braucht es für diesen Tag oder Monat als Ziel, nicht mehr als 3. Habe ich mir das gesetzt, dann ist natürlich immer noch da die Flut von Aufgaben, die natürlich 3 total übersteigen. Und hier beobachte ich immer wieder die Tendenz von uns Menschen zu versuchen, sich die Flut von Aufgaben irgendwie entweder im Kopf zu merken, was ein wirklich falscher Ort ist dafür. Denn unser Hirn ist ähnlich aufgebaut wie ein Rechner mit einer Art Arbeitsspeicher. Und ist der Arbeitsspeicher voll mit Aufgaben, die ich mir irgendwie die ganze Zeit nur vorsage, die ich noch zu erledigen habe, dann ist da natürlich nicht mehr sehr viel Kapazität für die inhaltliche Lösungsfindung. Deswegen ist es sinnig, das outzusourcen und wirklich sich ein gutes System zu schaffen, wo meine Aufgaben aufgehoben sind, sodass ich sie rechtzeitig sehe, wenn ich sie brauche und eben auch zuverlässig alle Aufgaben bekomme, die ich brauche. Und um diese Zuverlässigkeit zu erreichen, brauche ich ein System. Auch das beobachte ich immer wieder, dass viele Leute mit vielen verschiedenen Systemen arbeiten. Das heißt, der E-Mail-Eingangsbereich wird genutzt als Aufgabentool, alles, was per E-Mail reinkommt. Dann habe ich Aufgaben in WhatsApp. Dann habe ich Aufgaben, die mir Leute zugerufen haben, die ich mir aufgeschrieben habe. Und vielleicht habe ich auch noch ein Aufgabenverwaltungstool, wo ich dann noch andere Aufgaben reinhacke. Das heißt, ich habe vier Orte, wo Aufgaben sich befinden könnten. Und dass mir dann was durchrutscht, ist leider doch wieder sehr wahrscheinlich und bringt wieder den Stress und bringt wieder einen dahin, wieder nur hinterher zu hechten. Deswegen ein Tool, wo alles gesammelt ist. Sei es eine gute To-Do-Liste oder ein Kanban-System, da kann man für sich selber schauen, was das Richtige ist. Habe ich mir dieses eine Aufgabentool geschaffen, ist auch noch die Frage, wie priorisiere ich jetzt all diese Aufgaben? Und hier kommen wir wieder zu den eigenen Entscheidungen. Weil fange ich an, die Aufgaben, die ich habe, selber zu priorisieren, dann schaffe ich es auch, anderen gegenüber zu verargumentieren, wenn ich meine Aufgabe nicht gemacht habe, weil ich sie eben nach hinten priorisiert habe, habe dafür aber auch gute Argumente an der Hand. Das heißt, sich immer wieder auch mit der eigenen Priorisierung zu beschäftigen, hilft, auch mal Aufgaben liegen zu lassen. Denn wir leben in einer Zeit, wo es in vielen Berufen, vor allem wenn sie Führungskräfte sind, auch nicht mehr wahrscheinlich ist, dass sie je zu diesem Punkt kommen, ich habe alles geschafft. Das heißt, es ist immer die Frage, welche Aufgaben wollte ich wirklich schaffen und welche habe ich vielleicht auch bewusst liegen lassen. Dazu brauche ich aber die Priorisierung. Und hier kann man sich als Orientierungspunkt immer wieder die Eisenhower- oder Covey-Matrix nehmen, die Aufgaben in vier Felder einordnet. Das erste Feld sind Aufgaben, die wichtig und dringend sind. Das sind so die Feuerwehrjobs. Das zweite Feld sind Aufgaben, die wichtig sind, aber nicht dringend oder vor allem noch nicht dringend. Das dritte Feld sind Aufgaben, die nicht wichtig, aber irgendwie dringend sind. Und das vierte Feld, das sind Aufgaben, die weder wichtig noch dringend sind. Viele von uns arbeiten jetzt in erster Linie im ersten Feld und das fühlt sich dann natürlich fürchterlich fremdbestimmt an. Da fehlt diese Entscheidungsfreiheit, weil alles ist so wichtig und dringend und das führt dann zu diesem inneren erlebten riesigen Stress. Und jetzt sollte man schauen, wie kann ich mir die Zeit nehmen, Aufgaben schon im zweiten Quadranten, also wo es wichtig, aber noch nicht dringend ist, zu erledigen, sodass sie gar nicht erst in dieses erste Feld rutschen. Wir brauchen uns nichts vorzumachen. Natürlich haben wir alle Aufgaben, die in diesem ersten Feld sind. Da sind wir auch nicht immer nur selbstbestimmt unterwegs. Das heißt, sie kommen auch von außen, aber sie sollten halt nicht mehr als 20% unseres Tages ausmachen. Sind Sie in der komfortablen Lage, dass Sie Führungskraft sind, dann sollten Sie vor allem Aufgaben, die ins dritte Feld fallen, also das heißt, die nicht wichtig, aber halt irgendwie dringend sind, eher delegieren, sodass Sie wirklich sich die Zeit nehmen können für den zweiten Quadranten, weil da liegen meistens die massiven Zeitfresser, die man entweder bewusst liegen lassen kann oder delegieren kann. Dann habe ich priorisiert, habe irgendwie meine To-Do-Listen im Griff und so weiter. Fehlt oft trotzdem die Muße, diese Themen in diesem zweiten Quadranten dann auch wirklich abzuarbeiten. Und hier finde ich die Idee der stillen Stunde ganz grandios. Die stille Stunde bedeutet, dass man sich vielleicht erstmal sogar nur einmal die Woche, um das dann vielleicht zu steigern, zu einmal am Tag eine stille Stunde nimmt. Und zwar nicht dann, wenn die ganzen Kollegen sowieso nach Hause gegangen sind, sondern dann, wenn ich wirklich auch geistig auf einem Punkt bin, wo ich sage, da kann ich gut nachdenken. Und da nehme ich mir eine stille Stunde, wo ich sämtliche Störungen ausschalte. Also Telefon aus, Push-Benachrichtigungen aus, E-Mail-Programm aus und so weiter, sodass ich keinerlei Störungen zulasse, auch nicht von Kollegen, die dann irgendwie in mein Büro kommen. Habe ich ein offenes Büro, helfen Schallschutzkopfhörer, sodass ich da dann wirklich ganz in Ruhe eine Stunde lang Themen abarbeiten kann. Gut ist es natürlich, sein Umfeld auch darüber zu informieren, dass man in dieser Zeit nicht gestört werden möchte. Viele Coaches von mir, denen ich diesen Tipp gegeben habe, sind wirklich, wirklich erstaunt, wie viel man in einer Stunde abarbeiten kann. Und das bringt viel Freiheit dann für den restlichen Tag. Also insofern versuchen Sie das mit der stillen Stunde sehr gerne aus. Dann betrachte ich immer auch gerne den Umgang mit E-Mails. Wir kriegen meistens noch sehr, sehr viele E-Mails, eine ganze E-Mail-Flut. Und lassen uns davon sehr fremd bestimmen. Das heißt, wann immer eine E-Mail reinkommt, schaue ich sofort nach, was ist das denn, bearbeite es nicht und so weiter. Und das sorgt natürlich für viel Fremdbestimmung. Die meisten Jobs sind aber nicht so angelegt, dass ich wirklich alle E-Mails sofort lesen muss. Es lohnt sich hier auch einen Rhythmus einzurichten, wo ich sage, dreimal am Tag oder alle 4 Stunden oder alle 3 Stunden schaue ich meine E-Mails an und bearbeite sie dann aber auch sehr bewusst. Weil was das eine ist, durch die ständigen Störungen werde ich rausgerissen aus meinem Gedankenfluss und brauche dann manchmal bis zu 20 Minuten, um wieder in die Gedankentiefe reinzukommen, weswegen auch die stille Stunde so wichtig ist. Und das andere ist, dass ich dann oft zwar scanne, das ist die E-Mail, okay, das ist jetzt nicht so wichtig, da muss ich das und das antworten, aber eigentlich mache ich ja gerade was anderes, also antworte ich das Ganze noch gar nicht. Und bis man dann eine E-Mail, die ich schon beim ersten Mal eigentlich genau wusste, was zu tun ist oder zu sagen ist, bis ich sie wirklich beantworte, habe ich sie im Zweifel schon 5-mal gelesen. Was eine Zeitverschwendung. Deswegen bewusste E-Mails Bearbeitungszeiten, wo ich die E-Mails durchgehe mit der Regel, alle E-Mails, die ich binnen 3 Minuten beantworten kann, beantworte ich sofort. E-Mails, wo ich länger brauche, da mache ich eine Aufgabe draus und schiebe sie dann in einen To-Do-Ordner. Und E-Mails, die nur Info sind und so weiter, lese ich und archiviere ich. Und E-Mails, wo ich irgendwie noch auf was warten muss, wo ich gerade noch nicht handlungsfähig bin, schiebe ich in einen Waiting-For-Ordner. Sodass ich am Schluss meiner E-Mail-Bearbeitungszeit eine Inbox Zero habe. Also es heißt eine leere Eingangsbox. Und ich sage Ihnen, es gibt nichts Befreienderes, als eine leere Eingangsbox dann zu haben. Das nimmt massiv Stress, weil man wirklich dieses Gefühl hat und weiß, ich habe alles im Griff, ich habe alles bearbeitet und alles ist dort, wo es sein sollte. Dann rate ich immer wieder auch dazu, Pausen zu machen und sich die wirklich zu nehmen und zur Not einen Wecker zu stellen, um Pausen zu machen. Wenn wir das Gefühl haben, es ist zu viel, es kommt zu viel zu mir, es kommen immer mehr Themen und Sachen, dann wollen wir gar keine Pause machen, weil dann schaffe ich es ja erst recht nicht und im schlimmsten Fall fange ich dann an, sogar vom Rechner zu essen. Das schafft auch unser Hirn nicht. Unser Hirn braucht Pausen und ist dann sehr viel denkfähiger. Das heißt, ich werde schneller wieder in der Bearbeitung von Themen, wenn ich mir vorher eine Pause gegönnt habe. Und dann, wenn ich anfange, gerade an so einem Jahresbeginn, neue Routinen zu etablieren, dann klappt es eine Woche, dann klappt es vielleicht 2 Wochen und dann kommt irgendwas, was mich total durcheinander bringt und schwuppdiwupp bin ich wieder in meiner alten Routine drin und die neuen Ideen, wie ich es anders machen will dieses Jahr, sind schnell vergessen. Diese Sturmtage, wo es anders läuft, als ich geplant habe, wo mich irgendwas überrennt, auch da müssen wir realistisch sein, die wird es immer geben. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und hier lohnt es sich, sogenannte Wenn-Dann-Pläne zu machen. Also das heißt, wenn ich weiß, es kommt ein Sturmtag oder ich weiß, gestern war ein Sturmtag, was mache ich dann? Und ein Wenn-Dann-Plan dazu könnte aussehen unter dem Motto, wenn so ein Sturmtag war, dann setze ich mich am nächsten Tag in Ruhe hin, sortiere mich neu und gehe dann wieder mit den neuen Routinen weiter, sodass man nicht in das Alte wieder reinrutscht. Aber die Wenn-Dann-Pläne kann man auch nutzen, um eben eigene innere Themen zu bearbeiten, wo ich schon weiß, dass ich mich selber boykottiere. Also das heißt, wenn ich weiß, dass ich die Tendenz habe, doch zu neugierig zu sein und immer wieder doch in E-Mails zu gehen, obwohl es gerade gar nicht meine E-Mail-Bearbeitungszeit ist, dann kann ich mir einen Wenn-Dann-Plan schaffen, wie wenn ich den Impuls merke, das E-Mail-Programm zu öffnen. Dann atme ich erstmal tief durch und konzentriere mich wieder auf das, was ich eigentlich tue. Oder ich stehe auf und laufe einmal um den Schreibtisch, setze mich wieder hin und konzentriere mich auf das, was ich eigentlich tue. Das heißt, dass man mit so Wenn-Dann-Plänen schon mal Themen vorweggreifen kann, wo ich weiß, da könnte es für mich schwierig werden. Und das steigert die Umsetzungsrate enorm. Ich hoffe, da waren gute Anregungen dabei, sodass Sie da nochmal selbst organisiert und mit eigenen Entscheidungen ins neue Jahr starten können.
Der Dena Business Podcast – Unternehmen stärken – ist der Führungskräfteimpuls und Management-Input mit Gedanken für die Zukunft. Für weitere Informationen und Fragen finden Sie uns im Internet unter www.dena.academy.